Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Sie hören Wissenschaft DRS 2, das Magazin für Naturwissenschaft, Medizin und Technik. Durch die Sendung führt Christian Heuss. Um Klimaschutz, Raketenschrott und Evolution im Garten geht es in den nächsten 25 Minuten. Je schneller wir handeln, desto billiger wird es. Das ist die Message des Klimaökonomen Nicholas Stern in seinem neuen Buch. Wir haben es gelesen. In Darmstadt trafen sich diese Woche Weltraumschrottexperten zur Frage, wie kriegen wir den Dreck wieder weg, den wir dort oben hinterlassen haben. Wir sprechen darüber mit einem Experten für Weltraumschrott. Und dann begegnen wir uns auf die Pirsch, die Schneckenpirsch.
Ich meine, das ist ja die Arbeit von den Biologen, das ist ja vielfach so, dass man sich nicht nur mit Pandabären und Eisbären auseinandersetzt, dass man sich auch für andere Tiere interessiert und wie sich das entwickelt.
Was uns die farbigen Bänderschnecken in unseren Gärten über Evolution erzählen können, das hören Sie im zweiten Teil der Sendung. Der Name Nicholas Stern war vor 2,5 Jahren plötzlich in aller Munde. Nicholas Stern ist Wirtschaftswissenschaftler und ein Held der Klimaschützer. Im Herbst 2006 veröffentlichte der ehemalige Chefökonom der Weltbank und heutige Wirtschaftsprofessor den sogenannten Stern Report, ein Auftrag der britischen Regierung. In diesem 600 Seiten starken Bericht rechnete Stern der Welt damals vor, dass sich Klimaschutz ökonomisch gesehen lohnt. Nun hat er nachgelegt und ein Buch veröffentlicht. Es heißt «Blueprint for a Safer Planet». Also etwa Entwurf für einen sichereren Planeten. Sie, Odette Frey, haben das Buch gelesen. Blueprint for a Safer Planet, das tönt ein bisschen wie ein Rezeptbuch oder eine Bedienungsanleitung, um unsere Welt zu retten. Ist es das?
Nein, also Rezepte hat das Buch auch nicht parat. Es ist vielmehr eine Analyse der Klimaproblematik aus der Sicht eines Ökonomen. Und im Prinzip ist es eine aufdatierte und für ökonomische Laien einigermaßen verständliche Kurzfassung des Berichts. Dieser Bericht, der hat ja damals für großes Echo gesorgt. Stern hatte vorgerechnet, wie teuer es kommt, wenn nichts gegen den Klimawandel unternommen wird. Er ist dabei auf horrende Zahlen gekommen. Zwischen 5-20% würde die globale Wirtschaftsleistung einbrechen, wenn die Welt mit den Folgen des Klimawandels zu kämpfen habe, also mit dem Anstieg des Meeresspiegels, mit Dürrekatastrophen und den zu erwartenden Strömen von Flüchtlingen. Im Gegensatz dazu, so rechnete Stern damals vor, würde es nur gerade 1% des globalen Bruttoinlandprodukts pro Jahr kosten, jetzt gegen den Klimawandel vorzugehen. Die Umweltorganisationen, die haben Sterns Bericht damals natürlich gefeiert und sie argumentieren seither vermehrt nicht nur ökologisch, sondern eben auch ökonomisch. Dahinter steckt natürlich die Hoffnung, dass man so auch jene überzeugen kann, denen Profit wichtiger ist als Umweltschutz, also dass man die Gegner quasi mit ihren eigenen Waffen schlagen kann.
Odette Frey, Sie sagen, Nicholas Stern habe seine Analyse aus dem Jahre 2006 mit dem Buch nun aufdatiert. Was ist denn wirklich neu?
Nun, die Hauptbotschaft ist die gleiche, nämlich jetzt handeln ist auf lange Sicht billiger als nichts tun. Doch das Handeln, so Stern, sei teurer geworden. Statt nur 1% des globalen Bruttoinlandsprodukts fordert er nun, die Welt solle das Doppelte, also 2% pro Jahr in den Klimaschutz investieren. Dahinter stecken allerdings keine neuen ökonomischen Berechnungen, sondern neue Resultate aus der Klimaforschung. Es gibt seit einiger Zeit eine Diskussion unter Klimawissenschaftlern, ob die bisherigen Prognosen zum Weltklima nicht zu optimistisch waren. Diese Diskussion wird kontrovers geführt und ist noch nicht entschieden, aber für Stern ist sie Anlass genug, seine Berechnungen zu verschärfen. Allerdings, und das ist vielleicht auch eine Reaktion auf Kritik, die Stern nach seinem Bericht erhalten hat. Allerdings schreibt er nun in seinem neuen Buch, man solle all diese Zahlen nicht allzu wörtlich nehmen. Sie würden zwar Größenordnungen angeben, aber es sei unmöglich, ganz genaue Zahlen zu liefern. Denn in die ökonomischen Berechnungen würden viele Annahmen einfließen, etwa Annahmen darüber, wie sich die wirtschaftliche Entwicklung in Schwellenländern abspielen wird, aber auch Annahmen darüber, wie sich die Folgen der Klimaerwärmung tatsächlich zeigen werden. Ihm ist einfach die Hauptbotschaft wichtig, wie gesagt, jetzt handeln, weil uns sonst die wirtschaftlichen Folgen des Klimawandels teuer zu stehen kommen.
Odette Frey, es gibt nicht wenige Experten in der Klimaschutzdiskussion, die befürchten, die Klimaschutzbemühungen könnten massiv unter der aktuellen Wirtschaftskrise leiden. Geht Nicholas Stern in seiner Analyse auf die aktuelle Wirtschaftskrise ein und ihre Bedeutung für den Klimaschutz?
Er geht auf die Krise ein, aber nicht sehr detailliert. Es wirkt ein bisschen so, als hätte er das Buch schon fertig gehabt, als die Krise zugeschlagen hat, und dann hat er einfach noch hier und da ein bisschen etwas ergänzt. Sein Credo in Bezug auf die Krise ist, dass diese kein Grund sein dürfe, den Klimaschutz jetzt hinten anzustellen. Im Gegenteil, Stern argumentiert, im Prinzip lehre uns gerade die Finanzkrise, dass man Krisen, egal welcher Art, früh erkennen müsse, früh handeln müsse, bevor ihre Folgen allzu groß werden. Stern argumentiert außerdem, dass man zum Beispiel mit einer gesteigerten Energieeffizienz zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen könne. Wenn Energie sparsamer genutzt wird, kann man billiger produzieren und man verursacht gleichzeitig weniger Treibhausgase. Und zweitens, so Stern, brauche die Wirtschaft nun einen neuen Wachstumsmotor, um aus der Krise hinauszufinden, und was sei da besser geeignet als die Entwicklung von neuen Energietechnologien?
Derzeit laufen ja Verhandlungen für das neue Klimaschutzabkommen, das Ende Jahr in Kopenhagen unterzeichnet werden soll. Der zentrale Streitpunkt ist, wie viel die reichen Länder, denen die Hauptschuld des Klimawandels historisch angelastet werden kann, wie viel diese reichen Länder bezahlen müssen, beitragen sollen zum neuen Klimaschutz und wie viel die armen, aufstrebenden Länder. Was ist Sterns Position in dieser Frage?
Nun, er sagt, die Industrieländer müssen jetzt ganz klar den Lead übernehmen, eben weil sie den Anstieg der Treibhausgase größtenteils verursacht haben. Aber auch die ärmeren Länder müssten so bald wie möglich Pläne vorlegen, wie sie ihre Entwicklung bei niedrigem CO2-Ausstoß verwirklichen können. Klimaschutz und Entwicklung dürften nicht gegeneinander ausgespielt werden, sagt Nicholas Stern, eben weil es gerade die Armen seien, die am stärksten unter dem Klimawandel zu leiden hätten. Nicholas Stern sagt in dieser Beziehung im Prinzip nichts, was viele andere nicht auch sagen. Stern ist ein wenig mit Al Gore im Prinzip zu vergleichen, finde ich, denn auch Gore hat ja damals in seinem Film nichts Neues verkündet, aber er hat es auf eine äußerst öffentlichkeitswirksame Weise getan. Und das ist auch bei Nicholas Stern der Fall. Man kann sagen, beide sind eine Art Rockstars der Klimabewegung.
Odette Frey zum neuen Buch von Nicholas Stern mit dem Titel Blueprint for a Safer Planet. Das Buch erscheint übrigens im August auch auf Deutsch. Wir sehen ihn nicht, wir hören ihn nicht, wir riechen ihn nicht und trotzdem ist er eine Bedrohung der modernen, vernetzten Gesellschaft. Weltraumschrott. Über 6000 Tonnen Müll kreisen um die Erde. Vom verlorenen Schraubenzieher über ausgebrannte Atomreaktoren, Raketenstufen bis zu astronautischen Kotcontainern. 50 Jahre Raumfahrt haben ihre Spuren hinterlassen. Nun gut, könnte man sagen, was dort oben ist, stört uns hier unten nicht. Falsch, sagen Weltraumschrottexperten. Der Schrott bedroht die Raumfahrt und vor allem unsere Kommunikations- und Beobachtungssatelliten. Die Europäische Raumfahrtagentur ESA organisierte in Darmstadt diese Woche die 5. internationale Konferenz für Weltraumschrott, um über Sanierungsmaßnahmen dieser Sondermüllhalde Weltraum beraten zu können. Ich habe vor der Sendung mit Heiner Klinkrath gesprochen. Er ist Leiter der Abteilung Weltraumrückstände bei der Europäischen Weltraumagentur ESA in Darmstadt. Warum, habe ich ihn als erstes gefragt, warum ist Weltraumschrott heute ein so großes Problem?
Weil die Anzahl von Objekten im Weltraum stetig zugenommen hat. Stetig, muss ich sagen, bis zum Anfang des Jahres 2007. Denn zu dem Zeitpunkt hatten wir eine absichtlich herbeigeführte Kollision, nämlich einen Satellitentest, der durchgeführt wurde von China und einen chinesischen Satelliten zerlegte in einer Höhe von etwa 860 Kilometern. Aus diesem einzelnen Ereignis sind 2500 Objekte hervorgegangen, die man vom Boden aus beobachten kann. Und die Anzahl der bis dahin beobachtbaren Objekte um 25% erhöhten.
War diese unerwartet große Zahl an Fragmenten, die bei diesem Aufprall zweier Satelliten der Chinesen entstanden sind, war diese große Zahl so etwas wie ein Weckruf? Da müssen wir jetzt aktiv etwas tun, Heiner Klinkrath?
Dieses Ereignis war zumindest das den größten Zuwachs in der uns bekannten Weltraumrückstandspopulation bewirkt hat. Ein Ereignis, das aber sehr viel mehr ein Schlüsselereignis war, war die Kollision zwischen zwei intakten Objekten, die jetzt am 10. Februar diesen Jahres stattfand, zwischen Iridium 33 und dem russischen Kosmos 2251 Satelliten. Denn diese unbeabsichtigte Kollision ist das, was viele Experten schon lange Zeit prognostiziert haben. Und diese Kollision ist auch exakt in den Bahnhöhen passiert, wo man sowas vermuten würde. Diese Höhe von 790 Kilometer ist insofern kritisch für uns Europäer, weil die ESA in unmittelbarer Nähe ihre zwei Fernerkundungssatelliten ERS-2 und Envisat betreibt, die sich in etwa 780 Kilometern Höhe befinden. und die einen erheblichen Zuwachs in ihrem Kollisionsrisiko erfuhren durch die Fragmente, die aus diesem Ereignis hervorgegangen sind.
Heiner Klinkhardt, Sie versuchen das Risiko für Kollisionen mit Weltraumschrott mit eben solchen wichtigen Satelliten abzuschätzen. Gibt es regelmäßige Kollisionsprognosen, zum Beispiel bei Ihnen, bei der Europäischen Weltraumagentur ESA?
Ja, man kann für die Objekte, von denen wir Kenntnis haben, und das sind derzeit so etwa 13.000, für diese Objekte haben wir Bahndaten. Für diese Objekte können wir Ausweichmanöver fliegen und wir machen das auch für unsere zwei Satelliten ERS-2 und Envisat. Jeden Tag machen wir eine Prognose für die nächsten 7 Tage, um zu sehen, welches Objekt aus diesem Katalog von 13.000 Objekten uns nahe kommt. Und wenn ein Objekt uns zu nahe kommt und das daraus erwachsene Risiko einen gewissen Schwellenwert überschreitet, dann machen wir auch ein Ausweichmanöver. Und das haben wir für den Envisat zum letzten Mal im Jahre 2006 getan. Nun gibt es kleinere Objekte. Aus jeder Kollision und Explosion gehen auch viele Objekte hervor, die man nicht mehr systematisch vom Boden beobachten kann. Und jedes Objekt größer als 1 Zentimeter wäre als solches schon in der Lage, eine Satellitenmission zu beenden. Denn die kinetische Energie, die sich entfaltet durch so ein 1-Zentimeter-Objekt, ist äquivalent zu einer explodierenden Handgranate, die man auf den Satelliten legen würde.
Heiner Klinkhardt, die Menschheit betreibt Raumfahrt seit über 50 Jahren und irgendwie scheint es, dass wir bisher mit dem Weltraum ähnlich sorglos umgegangen sind wie bei uns auf gewissen Mülldeponien. Es fliegen da ja ausgebrannte Atomreaktoren, Raketenstufen, Trümmer von Satelliten bis zu Astronauten-Fäkalien-Container. All dies kreist da in unserer Erdumlaufbahn, diese Objekte werden, das sagen Sie, nun immer bedrohlicher. Warum entwickelte die Raumfahrt erst jetzt ein Bewusstsein für diese Weltraumschrottproblematik?
Ich glaube, das Problembewusstsein ist gewachsen. Ebenso wie für andere umweltbedingte Probleme, die wir auch auf der Erde haben, ist das Bewusstsein gewachsen. Es hat NASA-Forscher gegeben namens Donald Kessler, der schon in den 70er Jahren postuliert hat, dass das passiert, was wir heute sehen, dass nämlich zwei Objekte im Weltraum kollidieren werden, einfach dadurch, weil sich zu viele Objekte in gewissen Bahnhöhen befinden. Dieses sogenannte Kessler-Syndrom wird daher im Moment aktueller denn je. Das besagt, dass wenn man eine genügende Anzahl von Objekten mit einer genügenden Masse in gewissen Bahnregionen hat und insgesamt haben wir derzeit etwa 6.000 Tonnen im Orbit, dann können diese Objekte langfristig miteinander kollidieren. Es wird zunächst eine Kollision stattfinden und eine solche hatten wir jetzt. Dann wird die nächste Kollision weniger lange auf sich warten lassen, weil Fragmente aus der Kollision wiederum groß genug sind, um einen weiteren Satelliten vollständig zu zerstören. Und das gibt dann so einen lawinenartigen Effekt, der dazu führen kann, dass manche Bahnregionen sehr schwer nutzbar sein werden in der Zukunft. Es sei denn, man steuert gegen.
Gegensteuern, sagen Sie? Man könnte ja gegensteuern, zum Beispiel, dass man den Schrott einfach wieder entfernt, quasi eine Weltraumsanierung durchführt. Könnte man das? Was würde das heißen? Müsste man da zum Beispiel mit Raumschiffen hinfliegen und die Schrottteile einzeln wieder einsammeln oder gibt es andere Methoden?
Das ist richtig. Also wir reden von nicht kooperativen Objekten. Das heißt intakte, aber nicht mehr funktionsfähige Oberstufen und Satelliten. Und die einzige Methode, die zu entsorgen ist, durch ein Rendezvous-Manöver sich ihnen anzunähern und sie zum Absturz zu bringen. Diese Methoden sind technologisch recht anspruchsvoll, auch in der Missionsumsetzung sind sie sehr anspruchsvoll. Sie sind darüber hinaus auch sehr teuer. Man kann Ballone anbringen, um den aerodynamischen Widerstand zu erhöhen. Man kann Solarsegel zum Beispiel auf exzentrischen Bahnen an solchen Objekten anbringen, um den nächsten Punkt tief in die Atmosphäre zu führen. All das führt dann frühzeitig zu einem Absturz. Das ist das eigentliche Ziel. Wir müssen Masse aus dem Orbit entfernen.
Heiner Klinkhardt, Weltraumschrottexperte bei der ESA in Darmstadt. Und wir kommen jetzt zu aktuellen Meldungen aus Naturwissenschaft, Medizin und Technik. Heute mit Patrick Tschudin.
Klimaveränderung, weltweiter Handel und Tourismus haben einen Einfluss auch auf die Pflanzen- und Tierwelt in Europa. Die Wachleute zählen nicht weniger als 11.000 Arten zu Land, zu Wasser und in der Luft, die traditionellerweise in Europa nicht heimisch sind, sich aber in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten auf dem Kontinent ausbreiteten. Das bleibt nicht ohne Folgen für die angestammte Tier- und Pflanzenwelt. Die Zuzüger fressen, befallen oder verdrängen die Alteingesessenen in unterschiedlichem Maß. Die offensiveren der zugewanderten Arten gelten in der Fachwelt als eigentliche Schädlinge. Sie bringen Krankheiten mit, verändern Ökosysteme und haben zum Teil große Auswirkungen auf Land- und Forstwirtschaft oder die Fischerei. Die außereuropäischen Sträucher, Krebse, Muscheln, Würmer, Stechmücken, Eichhörnchen, Gänse und viele andere Arten, die sich in Europa breit machen, richten jährlich nach groben Schätzungen einen Schaden von rund 15 Milliarden Franken an. In der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Science fordern nun einige Biologen, darunter auch der Berner Ökologieprofessor Werner Nentwig, die fordern, dass Europa handeln soll. Sie schlagen vor, dass auf Ebene der EU ein europäisches Zentrum für das Management invasiver Arten geschaffen wird. Die Autoren des Artikels in Science sehen die Aufgabe dieses Zentrums darin, dass es unter anderem ein europaweites Überwachungssystem aufbauen solle. Dieses könnte neue Gefahren rasch erfassen und adäquate Antworten ermöglichen. Denn ein Problem sei, dass bisher sich niemand in Europa an zentraler Stelle für das Thema der invasiven Arten verantwortlich fühle oder die Koordination notwendiger Maßnahmen über die Landesgrenzen hinweg an die Hand nehme. Das Fachblatt Nature berichtet in seiner aktuellen Ausgabe von neuen Untersuchungen über die Gefährlichkeit der Nanoröhrchen aus Kohlenstoff. Diese Carbon Nanotubes sind nur wenige Tausendstel Millimeter groß und entstammen der Werkzeugkiste der Nanotechnologen. Arbeitsmediziner in den USA haben an Mäusen festgestellt, dass eingeatmete Nanoröhrchen die Lunge durchdringen und in das umliegende Gewebe wandern können. Das ist darum relevant, weil dasselbe auch Asbestfasern können. Und die führen danach im Laufe der Zeit zu einem typischen Krebs, dem Mesothelium. Mit den Ergebnissen der Arbeitsmediziner ist jetzt noch nicht bewiesen, dass Nanoröhrchen Krebs auslösen, aber sie sind ein weiteres Indiz dafür, dass im Umgang mit den Nanoröhrchen höchste Vorsicht geboten ist. Bis vor kurzem war die Frage ungeklärt, ob wir imstande sind, neue Herzzellen zu bilden. Kommen wir mit einer fixen Anzahl zur Welt und dieselben Herzzellen begleiten uns durch unser ganzes Leben? Oder erneuert sich unser Herz im Laufe der Jahre? Und falls ja, wie rasch erneuert sich unser Zentralorgan? Ein Forscherteam aus Schweden, Frankreich und den USA hat die Frage nun geklärt mit der Hilfe von Atombomben. Die Atombombentests während der 50er Jahre des vergangenen Jahrhunderts verstreuten unter anderem auch Kohlenstoff-14 in die Atmosphäre. Die Forscher maßen nun den Gehalt an Kohlenstoff-14 in Herzzellen von Menschen, die vor und von Menschen, die nach den Tests zur Welt kamen. Aus diesen Daten errechneten sie, dass sich unser Herz tatsächlich erneuert. Das Herz von Menschen im Alter von 25 Jahren erneuert sich zu etwa 1% pro Jahr. Also eine von 100 Zellen wird innerhalb eines Jahres durch eine neue ersetzt. Mit zunehmendem Alter sinkt diese Erneuerungsrate. Mit 75 Jahren liegt sie bei gut 0,5% pro Jahr. Also eine von 200 Zellen wird dann innerhalb eines Jahres durch eine neue ersetzt. Zusammengezählt kommen die Forscher zum Schluss, dass wir im Laufe eines durchschnittlich langen Lebens etwa die Hälfte unseres Herzens erneuern. Die andere Hälfte der Herzzellen ist uns treu. Vom ersten Herzschlag bis zum letzten.
Sie sind dabei bei Wissenschaft DRS2, Ihrem wöchentlichen Ohröffner in die Welt der Forschung. Evolution findet nicht nur in Lehrbüchern statt, sondern auch vor unseren Haustüren. Dies zu zeigen ist eines der Ziele eines internationalen Forschungsprojekts zum Darwin-Jahr. Evolution Megalab heißt es. Das Forschungsobjekt sind ganz gewöhnliche Häuschenschnecken. Und die Forscher? Na, das sind Menschen wie Sie und ich. Denn mitmachen kann jeder und in seinem Garten, auf dem Spaziergang mit dem Hund oder dem Kinderspielplatz auf Schneckenpirsch gehen. Doris Rothen war bei einer Exkursion mit den Initianten an der Uni Basel mit dabei.
Montagnachmittag in einem Hörsaal des Instituts für Natur-, Landschafts- und Umweltschutz der Universität Basel. Eingefunden haben sich fast 30 Studentinnen und Studenten der Biologie oder mit Biologie im Nebenfach. Ihr Professor ist Bruno Bauer. Zusammen mit dem Schweizer Vogelschutz ist sein Institut für das Projekt in der Schweiz verantwortlich.
Also ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zu unserer heutigen Exkursion. Die heißt also Evolution Megalab. Was das bedeutet, werden Sie in wenigen Augenblicken hören. Ich möchte Ihnen heute etwas zeigen, das Sie nachher später selber durchführen können, zu Hause, dort wo Sie wohnen. Ich gebe eigentlich eine Anleitung für eine Exkursion, aber wir werden es auch im Feld machen.
Die Hauptrolle bei Evolution Megalab spielen Cypaea hortensis und Cypaea nemuralis, die Gartenbänderschnecke und die Hainbänderschnecke, uns als die ganz normalen Hüslischnecken vertraut. Es gibt sie in verschiedenen Farbvarianten.
Die Schalengrundfarbe kann gelb sein, es kann rosarot-pink sein, wie hier, so fast ins Orange hinein, oder es kann braun sein, die haben drei Farben. Und die Schale kann Bänder haben. Ein Band, das sehen Sie hier, das geht so rings um die Schale und kommt auf jeder Windung wieder hervor. Die Tiere können keine Bänder haben, sie können ein Band haben oder mehrere Bänder.
Farben und Bänderung sind bei den Schnecken genetisch festgelegt und erlauben Rückschlüsse auf die genetische Vielfalt einer Population. Wo nur noch eine Variante vorkommt, hat die Population ihre genetische Vielfalt verloren.
Und jetzt können wir also ins Feld gehen und das werden wir dann anschließend machen. Wir schauen eine Population an, sammeln die Tiere und zählen nachher, wie viele rosarote gibt es, wie viele braune gibt es, wie viele gelbe gibt es. Und zu jedem Farbtyp schreiben wir noch auf, ob es kein Band hat, ob es ein Band hat oder ob es mehrere Bänder hat.
Beim Erfassen helfen dem Laien genaue Beschreibungen der Merkmale im Internet. Aber noch zwei andere Faktoren spielen eine wichtige Rolle im Forschungsprojekt. Zunächst ein Vogel, die Singdrossel. Sie ist ein Werkzeug der Evolution, denn Bänderschnecken stehen auf ihrem Speiseplan.
Die Singdrossel, wie sie hier dargestellt ist, die räubert zeitweise solche Schnecken. Also die lebt von Schnecken im Frühling, bestimmten Zeitpunkt, 2-3 Wochen lang frisst sie solche Schnecken. Damit sie Schnecken erwischt, muss sie sie suchen gehen und Vögel jagen mit dem Auge, also sichtbar, visuell. Und die sucht nun gezielt nach Schnecken und im Wald ist es natürlich so, dass gelbe Schnecken vom dunklen Untergrund leicht sichtbar sind als dunkle Schnecken mit vielen Bänden oder dunkler Schale.
Die Hypothese lautet also, gelbe Schnecken müssten in Wäldern selten sein, ein Opfer der natürlichen Selektion. Dies allerdings nur dort, wo die Singdrossel auch tatsächlich noch vorkommt, wie in der Schweiz. In Ländern, in denen ihr Bestand abgenommen hat, wie in England oder Deutschland, dort könnte es auch im Wald gelbe Schnecken geben. Schnecken als Spiegel von schwindender Biodiversität. Schnecken aber auch als Spiegel des Klimawandels, die zweite Hypothese, die überprüft werden soll. Studien aus der Vergangenheit zeigen, dass im kühlen, nördlichen Europa die dunklen Farbvarianten häufiger sind, während im warmen Süden die hellen überwiegen, welche die Sonnenwärme weniger aufnehmen. Erwartet wird nun, dass sich die Klimaerwärmung seit jener Studie von 1977 bemerkbar gemacht hat, im Sinne einer klimatischen Selektion.
Wir sind inzwischen schon fast 1,5 Grad wärmer als damals noch. Und das würde bedeuten, wenn diese Tiere auf diese Temperatur reagieren, dass diese Grenze der Gelben immer weiter in den Norden geht. Mit anderen Worten, wir würden erwarten, dass hier in Zentraleuropa mehr Gelbe vorkommen als zu jenem Zeitpunkt.
Aufbruch zum praktischen Teil. Exkursion zu einer Gartenböschung entlang eines Trottoirs in der Nähe des Basler Zolli. Bruno Bauer verteilt kleine Plastiktüten.
Also wir laufen einmal hinunter und einmal zurück und alle, die wir sehen, die nehmen wir mit und dann kommen wir hierher und hier machen wir die Bestimmung, respektive die Verteilung der verschiedenen Farben und Bändermuster und schauen an, was da möglich ist. Gut, jetzt wer möchte da sammeln?
Die Studierenden machen sich eifrig auf die Schneckenpirsch, schieben Gräser und Blätter zur Seite und gucken unter niedrige Büsche.
Hallo, Johnny.
Die haben mega schöne Bänder.
Hey, die sind richtig geil. Schau mal, wie der leuchtet.
Ja, aber das ist ein falscher. Hey, Luftdunkel.
Wo hat es einen?
Aber das ist ein falscher, das ist so eine Flache.
Das ist aber keine Bänderschnecke, glaube ich, oder?
Die lebt noch.
Nein, halt, halt. Die gehört nicht mehr zur gleichen Population.
Da dann allgemeine Besammlung und Ausbreiten der Funde auf einem Dohlendeckel. Das Resultat: 9 gelbe ohne Band, 26 gelbe mit mehreren Bändern, einer rosa ohne Band. Dieses Resultat soll nun via Internet eingegeben werden als ein kleiner Mosaikstein dieses europaweiten Forschungsprojekts. Das Projekt soll auch zeigen, ob sich die Methode bewährt, die Bevölkerung in große Umweltmonitoring-Projekte mit einzubeziehen. Und dann sind die Studierenden aufgerufen, selber oder zusammen mit Freunden, Familie, Schulklassen, Pfadigruppen weitere solche Erhebungen zu machen, was sie auch tun wollen.
Ich wohne neben einem Wald, also von dem her gesehen wird man sicher irgendetwas finden. Und ich finde, es ist noch eine gute Sache, wenn für irgendetwas studiere ich auch Biologie. Ja.
Ich nehme es mir vor, ja, dass ich in der nächsten Woche das mal mache. Ich finde es interessant, vor allem weil es so eine europaweite Sache ist. Und dann denke ich, dass es sicher etwas könnte dabei rauskommen.
Ja, vielleicht im Garten kann man das mal machen. Wir haben in der Nähe, dort, wo ich wohne, ein kleines Gärtchen und da könnte man das durchaus mal machen.
Auf Schneckenpirsch zusammen mit Doris Rothen. Wenn auch Sie sich interessieren für das Forschungsprojekt Evolution Megalab und auf Schneckenpirsch gehen wollen, dann finden Sie Informationen dazu im Internet unter www.birdlife.ch/schnecken. Und das war's von Wissenschaft DRS2. Mehr Wissenschaft gibt's wieder in einer Woche oder im Internet auch als Podcast unter wissenschaft.drs.ch. Verantwortlich für die heutige Sendung war Patrick Tschudin, am Mikrofon Christian Heuss.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.